Jesus, dein Licht. Ja, das ist ein wunderbares Lied, passend zu unserem heutigen Thema. Ich freue mich, dass wir so eng verbunden sind und gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Und dass wir gemeinsam einen Weg gehen können, hier in Kandern, in der Region, im Markgräfler Land und in ganz Deutschland. Die Gemeinde hier und Jans Team verwoben und auf einem Weg. Heute das Thema: Leben ist ein Geschenk. Als erstes Geschenk habe ich mal die Bibel dabei, wertvolles Geschenk, hier bei Alpha Buchhandlung im Moment für 1,50 zu haben, Gelegenheit zum Verteilen. Das ist die richtige Einstiegsdroge für unbekannte Bibelleser und eignet sich zum Verschenken. Das ist eine Kooperation zwischen der Deutschen Bibelgesellschaft und der Genfer Bibelgesellschaft. Das Neue Testament ist die Genfer Übersetzung. Und weil die Alte Testament-Übersetzung noch nicht fertig ist, ist hier dann die Übersetzung von der Guten Nachricht im Alten Testament. Eignet sich sehr gut zum Weitergeben, deswegen habe ich sie dabei. Und wenn ich unterwegs bin, ist es uns wichtig im Jans-Team, dass Menschen aufmerksam werden auf den Glauben und eingebunden werden in das Reich Gottes. Und welche Grundlage das hat, da möchte ich heute drüber sprechen. Leben ist ein Geschenk. Und ich habe als Grundlage den Predigtext von Epheser Kapitel 2. Ein Brief ist meistens etwas tiefergehend, etwas schwerer als jetzt eine Geschichte, als ein Gleichnis von Jesus. Deswegen möchten wir uns ein bisschen da reingeben und wir könnten über jeden dieser Punkte, die ich dann anspreche, ein ganzes Wochenende gestalten. Ne? Aber das ist meistens so. So wertvoll sind die Punkte, die in der Bibel zum Leuchten kommen. Ich lese euch erstmal den Bibeltext vor. Epheser Kapitel 2, wer eine Bibel dabei hat, von Vers 4 bis Vers 10. Und ich lese nach der Genfer Bibelübersetzung. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus Jesus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Das ist das Thema, Leben ein Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Jesus, wir danken dir für diesen Tag, für dein Wort, für deine Gegenwart in unserem Leben, für deine Gegenwart in unserem Herzen, für deine Gegenwart in unserer Gemeinde. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dich verstehen. Amen. Amen. Leben ein Geschenk. Da kommt ein Begriff vor, der in der Bibel oft Gnade genannt wird, Gnadengeschenk, Charisma. Ein Geschenk, das Gott uns gibt. Eine Gabe, die er uns gibt. Gabe, die wie bei einem Geburtstag unverdient ist. Nicht, weil ich eine Leistung gebracht habe, weil meine Kinder im Moment die Tapete tapezieren und streichen, kriegen sie eine Gegengabe, sondern weil sie einfach da sind, kriegst du ein Geschenk. Und dieses Geschenk begegnet uns dreimal in diesem Text und von Gott. Und dreimal soll es dieses Thema sein. Das erste ist die Einladung zum Fest. Das zweite, das Evangelium gilt auch für uns Christen. und das dritte erstmal überschrieben mit die guten Taten. Das ist das größte Geschenk, das erste, das wunderbarste, dass wir verstehen, dass wir kennen, die Einladung zum Fest. Und vor kurzem habe ich auch eine Einladung zum Fest bekommen, hier mit diesem Butterbrotpapier aufgedruckt, die Einladung, kostenloser Eintritt ins Schwimmbad nach Bad Krozingen von der Bäckerei, in der ich eine Brezel gekauft habe. Der Termin ist schon vorüber, sonst würde hier alle hingehen, aber wir werden das nicht mehr überlaufen lassen können, das ist schon vorbei, aber die Idee fand ich ganz toll. Eine Einladung zum Fest. Aber das Kapitel, was wir hier gelesen haben, von Paulus, beginnt mit einem tragischen Schlag, einem tragischen, schweren Urteil. Leute, in Gottes Augen sind wir tot. Wir haben den Verlust der Ewigkeit. Wir haben Trennung von Gott. Wir leben nur einen Ausschnitt eines Lebens, das gar kein Leben ist. Wir leben nur einen Ausschnitt aus der Ewigkeit, die eigentlich von Gottes Augen her gar kein Leben ist. In Gottes Augen sind wir tot. Das ist das erste Urteil, was Paulus hier festhält. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Am leichtesten finde ich, oder am leichtesten, es ist ein schwieriges Bild. Was bedeutet die Ewigkeit und wo leben wir? Vielleicht mal, jeder hat schon ein Bild von einem Computertomographen gesehen. Da wird der Mensch in so Scheiben geschnitten und man sieht da eine Scheibe. Man kann da durchgucken in diese Scheibe rein und man sieht das Gehirn. Was hat es, dieses Bild, diese eine Scheibe zu tun mit meinem echten Leben, mit meinem Körper? Es ist nur ein Abbild und nur eine Scheibe davon. Irgendeine virtuelle Scheibe. Und so eine Scheibe ist unser Leben. Unser ganzes Leben ist nichts mehr als dieses begrenzte Bild, als dieses begrenzte eines viel größeren, viel unüberschaubaren. Wir haben Lebensbereiche, die wir nicht sehen können, die in die Ewigkeit hineinreichen. Wir haben Lebensbereiche, die Anschluss haben, die Anschluss suchen an die Ewigkeit, die größer sind als nur diese eine Scheibe. Unser ganzer Körper ist dreidimensional, diese Scheibe ist nur zweidimensional. Uns fehlen Dimensionen des Lebens, die wir gar nicht kennen, die wir gar nicht ahnen. Und trotzdem sind sie da. Wir haben eine Verlängerung, die wir gar nicht begreifen können. Eine Verlängerung in die Ewigkeit, in die unsichtbare Welt. Wir sind begrenzt in diese dreidimensionale sichtbare Welt und abgeschnitten von der Ewigkeit. Das ist die schlechte Nachricht. In Gottes Augen, der von uns von draußen betrachten kann, sind wir tot. Zweidimensional begrenzt. Trennung von Gott, Trennung von der Ewigkeit. Verloren. Wir können uns bemühen, nur wie wir wollen, wir werden da nicht rauskommen. Wir strengen uns an. Wir wollen mehr. Wir wollen diesen anderen Horizont aufschließen. Klappt nicht. Wir sind begrenzt und unser Leben wird enden. Das ist unsere Situation. Und jetzt steht hier dieses Wort von Barmherzigkeit und von Gnade. Das Wort Barmherzigkeit habe ich schon mal beim letzten Mal, glaube ich, aufgeschlossen und beschrieben, wie wenn ein Mensch eingeschlossen ist in den Mutterschoß und Anteil hat an dem, durch die Nabelschnur, durch die Lebensader, Anteil an Gott. Das ist Barmherzigkeit. Gott gibt uns durch diesen herrlichen Raum, in dem er uns umgibt und durch die Nabelschnur Lebenselixier, lebenswertes Elemente. Das ist Barmherzigkeit. Und er schützt uns. Er gibt uns Geborgenheit. Das kommt neu in unser Leben, wenn wir uns ihm öffnen. Mit Christus steht hier, ganz klar. Nicht irgendwie durch irgendwelche esoterischen Praktiken oder irgendwelche Steine oder irgendwelche Bäume. Durch Christus. Wenn wir uns an ihn wenden, bekommen wir ein Geschenk. Das Geschenk des Anschlusses an die Ewigkeit. der Lebensraum wird größer. Unsere Dimensionen öffnen sich und wir bekommen Anschluss an die Ewigkeit. Deswegen gibt es auch viele Gebetserhörungen. Deswegen gibt es auch viele Ebenen, wo wir Menschen begegnen können und plötzlich springt der Funke über. Das sind Begegnungen, die die Dreidimensionalität sprengen. Und dann kriegen wir einen Platz im Himmel. Wir haben jetzt schon einen Platz im Himmel. Im Thronsaal Gottes, wo das große Fest stattfinden wird, haben wir nicht nur die Einladung, dass wir irgendwann hinkommen können, sondern wir haben jetzt schon einen Platz im Himmel. So wie heute früh meine Kinder das Frühstück gedeckt haben und für jeden einen Platz vorbereitet haben. Und noch ein Stück mehr. Nicht nur ein gedeckter Tisch steht für uns bereit, sondern wir haben einen Platz mit Stimmrecht und Sitz. Hier, das ist meine Meinung. Herr, hier bin ich. Ich denke, wir sollten das so und so machen. Können wir hingehen? Rennen wir ihm die Bude ein. Rennen wir ihm den Festtagstisch ein. Sagen, Herr, hier, an der Stelle, da müssen wir noch was tun. Ändere du da was. Hilf du uns da. Meine Familie, mein Arbeitsplatz. Sitz und Stimme im Himmel. Für dich und für mich. Wir können uns melden. Wir haben Anschluss an die Ewigkeit. Und das ist das Ziel von diesem ersten Teil. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, will Gott damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Unsere Ausrichtung geht im ersten Teil hier, Einladung zum Fest, auf das Leben, das größer ist als unsere Begrenztheit hier, auf die Ewigkeit. Auf die Dimension, die unser Leben nicht erfassen kann im Moment und wo unser Leben nur wie tot wirkt. Und Gott will sich zeigen, in dieser Ewigkeit wird als Maßstab die Agape sein, die Liebe füreinander. Hier ist ja nur das Liebe, wenn der andere tut, was ich will, dann habe ich ihn gern. Ich habe dich gern, wenn du das Gleiche machst wie ich oder wenn du das so machst, wie ich das will. Aber die Agape heißt, ich will etwas abgeben von mir für dich. Ich bin bereit, von mir loszulassen und dir zu schenken. War das vorhin Agape, die Kollekte? Oder war es nur so eine Pflichtübung? Ich will etwas von mir dir schenken. Begegnen wir unserem Ehepartner so, dass ich sage, ich will dir von mir etwas schenken? Oder ist es eine Vernunftsbegegnung, wo wir halt Kompromisse schließen? Ich will dir von mir etwas schenken. Und dass Gott es tut, diesen Beweis hat er angetreten. Gott hat es getan. Er schenkt dir von sich etwas, das Leben. Er schenkt dir von sich etwas, was ihm aus dem Herzen gerissen ist. Und nicht nur eine Pflichtübung, sondern was sein Innerstes betrifft. Er schenkt dir von sich etwas. Und das will er nicht nur heute, sondern er will es in der Ewigkeit für uns. Das ist das Ziel. Und diesen Beweis, dass er es tut, hat er angetreten. Viele möchten einen Gottesbeweis, dass Gott gibt. Das will er gar nicht. Er gibt uns den Beweis, dass er uns liebt. Und wenn wir diesen Liebesbeweis verstanden haben, dann verstehen wir natürlich auch, dass es ihn gibt. Deswegen nimm diese Einladung an und nimm diesen Platz und Sitz und diese Stimme in Anspruch. Diese Einladung, die Gott durch Jesus ausgesprochen hat. Und wer das noch nicht gemacht hat, kann das jetzt tun. Wie bei einer Hochzeit. Kann er sagen, ja, hier bin ich. Ich nehme deine Einladung an. Herr, weise mir deinen Platz zu, gib mir deinen Platz an deinem Fest. Ich möchte bei dir sein im Thronsaal. Herr, hier bin ich. So wie bei einer Hochzeit. Ja, mit Gottes Hilfe. Wir überschauen ja gar nicht unsere Entscheidungen alle in unserem Leben. Ob ich das kaufe, ob ich den die Freundschaft habe, ob ich zu diesem Abend gehe, zu diesem Abend. Wir überschauen gar nicht alles, was mit dieser Entscheidung zusammenhängt. Wir überschauen auch nicht alles, was mit dieser Entscheidung für Jesus zusammenhängt. Aber wir können sagen, ja, mit Gottes Hilfe werde ich diesen Weg gehen und willst du mit mir gehen. Herr, hier bin ich. Wer das noch nicht gemacht hat, kann das jetzt tun. Hier während dem Gottesdienst, in einem stillen Gebet. Oder nach dem Gottesdienst, wir haben Gebetszeit, wo er zu Seelsorger hingehen kann und sagen, ich möchte mein Leben mal ganz klar sagen, ja, hier bin ich, mein Leben gehört dir. Ab heute sind wir wie ein Freundschaftspaar. Dafür möchte ich einladen. Was ist Gottes Liebesbeweis? Gottes Liebesbeweis ist, er könnte ja bei sich bleiben. Er hätte sie gar nicht nötig, auf die Erde zu kommen. Aber er kommt zu uns, gerade in diese Beschränktheit rein, in diese Unvollkommenheit kommt er rein und lässt sich als Unvollkommener erscheinen. In Jesus kommt er in unsere verlorene Welt. In Jesus lässt er diesen Tod an sich erleben. Die Schmerzen, Streit und Krieg macht er mit. Ist nicht fern von uns, ist nahe bei uns. Das ist der Liebesbeweis Gottes, dass er selbst stirbt am Kreuz. Vielleicht ist das die richtige Interpretation von dem Satz, Gott ist tot. Er ist am Kreuz gestorben, für dich und für mich. Um anschließend wieder aufzuerstehen und sagen, ich habe diesen Tod überwunden und ich nehme euch mit. Und keine Not ist so groß, dass ihr nicht mitgehen könntet in die Auferstehung, das neue Leben. Und die Grenzen sind gesprengt und die Dimensionen sind erweitert. Ja, ich will. Sagt es heute. Wir brauchen da keine kulturelle Gewohnheit. Keine Taufe, keine Konfirmation, keinen biblischen Unterricht, keine frommen Kreise, keine frommen Gespräche. Wir brauchen die persönliche Entscheidung. Ja, mit dir will ich leben. Meine Frau nützt es ja auch nichts, wenn ich einen Ring an der Hand habe oder wenn ich ihr ein Geschenk gebe, sondern nur wenn ich ihr sage, ja, dir will ich treu sein und dann diese Treue lebe. Ja, zu dir will ich kommen. Und so geschieht es auch beim Jans-Team, bei unseren Bus-Einsätzen zum Beispiel. In Bremen vor kurzem kam ein Neonazi an den Bus. Und er hat natürlich zuerst dagegen gesprochen. Was wollt ihr hier? Und ja, es gibt ganz andere Sachen, die wichtig sind. Und dann haben die gesagt, wir laden dich ein, um darüber zu sprechen, was es bedeutet, zu Gott zu kommen, vor Gott zu stehen. Was es bedeutet, in den Himmel zu kommen. Was es bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Gott zu kommen. Und es gab ein Gespräch und sie haben sich zurückgezogen in den Bus und in dem Bus hat er laut gebetet. Ja, Herr, ich komme zu dir und ich gebe dir mein Leben hier und jetzt heute dir in die Hand. Und in diesem Moment hat sich sein Leben verändert. Er hat seine Kleidung geändert. Er hat seine CDs gebracht, seine Bücher gebracht, verbrannt und ist am nächsten Sonntag im Gottesdienst gewesen. Das hat ein Esoteriker gesehen, Esoteriker. Auch er hat es gesehen, wie dieser Neonazi verändert worden ist. Eine Woche später hat er seine Bücher gebracht und sein esoterisches Zeug weggeworfen und verbrannt und ist in die Gemeinde gekommen. Menschen, die sagen, ja, mit Gott möchte ich leben. Er ist der, der wirklich diese Sehnsucht stillt, die ich gehabt habe und die ich von Steinen und von Bäumen Antworten erwartet habe. Nee, die geben keine Antwort, sondern die haben nicht einen Weg durch Tod geschritten für mich, sondern Jesus. Deswegen steht hier mehrmals durch Christus. Wenden wir uns an Jesus. Es braucht ein Stück Demut. Dass ich sage, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche diesen Mann am Kreuz. Ich brauche nicht das Gold. Ich brauche keinen Titel, ich brauche keine Ehre von Menschen, ich brauche diesen Mann am Kreuz. Jetzt und hiermit fange ich an. Und ich denke, viele von euch haben diesen Schritt getan. So wie ich, ist mittlerweile schon viele Jahre her, 30? Ja, mittlerweile bald 30 Jahre. Ist doch herrlich, mit Jesus zu leben und zu wissen, er hat damals mich aus dem Graben geholt, aus der Grube, aus dem Tod, wo ich nicht weiter konnte, wo ich am Ende des Lebens stand, wo ich in meinen Augen tot war, wo ich wusste, Gottes Urteil über mich ist richtig. Und dann zu sehen, Gott möchte mich aus diesem Schlamassel rausholen und neues Leben geben. Und er hat mich neu gemacht. Und ich kann mit ihm leben. Das erste ist, das Leben als Geschenk annehmen. Das zweite ist, das Evangelium gilt nicht nur damals, oder wenn ihr euch heute entscheidet für jetzt, sondern es gilt auch für die Zukunft und für uns als Christen. Das ist eine Sache, die oft missverstanden wird, die oft nicht gesehen wird, weil wir oft an dieser Entscheidung rumhängen und dann vielleicht lassen wir es auch bleiben und vergessen das, was damals war und leben unser eigenes Leben. Wir leben uns selbst. Wir denken, was wir richtig ist, was wir fühlen, wie unser Wille jetzt gerade ist, wie unser Gefühl gerade ist, wie unsere Ideen gerade sind. Das ist alles richtig. Aber die Herausforderung des Alltags, die Not und der Familie, Spannungen in der Gemeinde und im Beruf, gibt's trotzdem. Die lösen sich nicht einfach auf. Das geht einem so weit bis zum Burnout. Dass man sich anstrengt, ein richtiger Christ zu sein. Man hat ja die Entscheidung getan und jetzt muss ich ja richtig leben. Ich muss ja meine Ehe richtig gestalten. Ich muss meine Freundschaft richtig gestalten. Ich muss meinen Beruf richtig machen und brennen aus. Bis zum Ausstieg aus der Gemeinde. Ich habe die Nase voll, diese ganzen Erwartungen, diese Beziehungen, das Freundliche, ich kann nicht mehr. Bis zum Ausstieg aus dem Glauben, was soll ich mit der Bibel, sagt mir nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Evangelium für Christen. Eins der großen Herausforderungen, und das wird hier auch angesprochen, deswegen betont Paulus hier für das zweite Thema, das zweite Kapitel, er sagt extra in Vers 8, ist gut übersetzt hier, um dieses Griechische aufzufangen, er sagt hier, noch einmal, sage ich euch, noch einmal, also das, was die ersten Verse sind, das gilt für den Glaubensanfang. Und jetzt, noch einmal, es gilt für jeden Christen, Paulus schreibt ja an die Christen in Ephesus, es gilt für jeden, für dich und für mich, die wir schon länger im Glauben stehen. Noch einmal sage ich dir, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Das müssen wir uns jedes Mal neu sagen. Dass wir hier sind, ist Gottes Geschenk. Dass wir dem anderen begegnen, ist Geschenk Gottes. Das Leben aus seiner Gnade. Und was machen wir oft daraus? Ein eigenes Leben. Wir haben Vorgabe von Normen. Wie sieht richtiges Christsein aus? Wie kleidet man sich? Welches Lächeln setzt man auf? Mit wem ist man in einer bestimmten Weise auf einer guten Beziehung? Wen braucht man nicht so in der Gemeinde beachten oder in der Stadt? Wen muss man höher schätzen, wen weniger? Das sind alles so Normen und Kriterien, die wir aufbauen in der Gemeinde. Und nach denen wir uns richten. Und an denen wir zugrunde gehen. Scheitern. Zerbrechen, weil wir es nicht so schaffen, wie das wir selber und wie das andere erwarten. Und dadurch gibt es einen Leistungswettbewerb, einen Wettstreit. Wer ist der bessere Christ? Wer kann es besser? Wer macht die und die Aufgabe? Und es ist hier übersetzt mit, es ist ein Geschenk Gottes, damit niemand groß tun kann vor Gott. Niemand braucht groß tun vor Gott. Wir haben das Leben aus seiner Gnade und wir kommen hierher als gerechtfertigte Sünder. Wir kommen hierher als Menschen, die Sehnsucht haben nach der Größe Gottes und wollen uns von ihm beschenken lassen und nicht uns gegenseitig Normen und Wettbewerb auferlegen. Keine Konkurrenz. Ich müsste besser, ich müsste mehr, ich müsste schöner. Nein, kannst es liegen lassen. Du gehörst zum Reich Gottes. Du hast deinen Platz und Gott führt dich. Und er beschenkt dich jeden Tag neu. Der Maßstab und die Norm ist nicht unsere Gemeinde, ist nicht die Kultur außen herum. Die Norm gibt Gott vor. Und das finde ich schön ausgedrückt im Römer 12. Da geht es ja gerade um das Handeln als Christ. Schau ich mal, ob ich die Stelle finde. Römer 12, wo das Leben, das beschrieben wird, das ganze Leben ist ein Leben als Christ, das, mein ganzer Leib, meine ganze Zeit soll ihm anvertraut sein. Meine Richtschnur ist Gott. Und dann in Vers 3, wie soll ich das umsetzen? Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch auf, jeden Einzelnen von uns auf. Es gilt dir und mir als Christen. Zu nüchterner Selbsteinschätzung. Keiner soll mehr von sich selbst halten, als angemessen ist. Keiner soll es mehr von sich selbst halten, als angemessen ist. Damit stimmen wir jetzt noch zu. Also wir sollen uns da einordnen, was angemessen ist. Der eine steht sozial höher und der andere ist, das muss ich hier machen, das muss ich da machen. Aber jetzt, was ist angemessen? Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Pastor. Oder der Bürgermeister. Auch nicht. Oder die angesehenste Person in der Gemeinde. Die reichste Person in der Gemeinde. Der archaisch auftretende Mann in der Gemeinde. Nee. Wer ist der Maßstab für dein und mein Handeln in der Gemeinde? Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, dass den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Gott hat dir und mir einen Glauben zugeteilt, der dir und mir gilt. Und damit sind wir seine Kinder. Und damit können wir uns an seine Hand nehmen lassen und damit können wir mit ihm durchs Leben gehen. Und keiner darf uns dafür anschwärzen. Denn für einen Christen gilt keine Verdammnis mehr. Niemand darf mich und dich verurteilen, weil du so und so bist. Es ist Gottes Werk, wie du bist. Gott weiß die Voraussetzungen, die du mitgebracht hast. Gott kennt den Weg mit dir, den er geht. Und es ist eine Entwicklung, es ist eine Schulung, es ist eine Ausbildung, die wir hier durchlaufen, eine Ausbildung für die Ewigkeit. Und jeder, der hier Aufgaben übernimmt, wird in der Ewigkeit 10 und 30 und 100-fach diese Aufgabe bekommen und dort zu tun haben. Der Maßstab ist die Beziehung zwischen dir und Gott. Da ist keine Verdammnis für Christen, die in Jesus Christus leben. Von niemandem darf ich verdammt werden, verurteilt werden und beurteilt werden. Gott allein ist es, der mir als Geschenk sein Glauben gibt und daraus kann ich leben. Du bist frei. Du bist frei zu handeln, wie es richtig ist für dich, für Jesus in der Beziehung zu ihm. Und da kommt der Heilige Geist. Dann kommt sich, Herr, ich kann das nicht. Herr, ich kann das nicht. Und was sage ich als Christ? Herr, tu du es. Machst du. Ich kann es nicht. Machst du. Das ist doch die Lösung. Ich kann es nicht. Mein Mensch ist tot. Ich bin gestorben. In deinen Augen habe ich nichts. Aber tu du es. Du lebst durch mich. Dein Heiliger Geist füllt mich. Wenn du es tust, dann wird's richtig. Auch der Wille. Herr, ich mag nicht. Ich habe die Nase voll. Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Herr, tu du es. Du änderst meinen Willen. Du änderst meine Freude, dass ich es tun möchte. Das Richtige. Herr, tu du es. Wenn wir an Grenzen kommen, Herr, ich kann nicht. Tu du es. Das ist die Antwort für uns. Tu du es. Im Vergleich mit dem Auto ist es vielleicht für manche so, der Heilige Geist kommt und wird in den Tank gefüllt. Und wenn dann die 40 Liter drin sind oder 60, dann fährt man ein Stück und irgendwann kommt die Nadel an den roten Bereich, man hechelt und dann so schnell zur nächsten Tankstelle und dann tankt man wieder auf und fährt wieder weiter. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Gott möchte bei dir und bei mir am Steuer sitzen und möchte uns mitnehmen. Wir sind Fahrgast in unserem Leben. Herr, tu du. Ich fahre mit, ich bin dabei. Du lebst und durch dich lebe ich. Ich bin tot, aber durch dich lebe ich. Ich brauche mir keine Sorgen machen über die Zukunft. Durch dich lebe ich. Christus in mir, sagt Paulus an anderer Stelle. Christus in mir ist die Kraft zum Leben. Und der Heilige Geist vollbringt die Werke. Ich finde es wichtig zu beachten für uns als Christen, dass wir uns auf den Heiligen Geist verlassen. Ich möchte ein Beispiel nehmen von mir. Wir ziehen demnächst um innerhalb von Kandern. Wir haben eine größere Wohnung gefunden für unsere Kinder, für unsere Pflegekinder. Und da bauen wir gerade im Moment um, haben einen Doppel-T-Träger eingezogen. Doppel-T-Träger heißt das Ding nur für Fachleute. Ich würde ja sagen, das ist ein H-Träger, weil eigentlich sieht er aus wie ein H. Wenn man so das Profil sieht und den ein bisschen dreht, dann ist es wie zwei so Wangen und eine Querverbindung. Und dann wird er irgendwie bestimmt eingebaut, in einer bestimmten Weise hingelegt, damit die Kräfte richtig sich verteilen. Aber das ist wie ein H-Träger und H ist die Abkürzung für der Herr. Und dann gibt es eine Wange an der einen Seite. Stellt euch vor, diesen Haarträger hier reingerammt in die Erde, reingerammt vor. Der Balken für das Kreuz. In unserem alten Haus in Zeitz, da haben wir so zwei Balken eingebaut. Das ist der Holzersatz für einen Doppel-T-Träger, für einen Haarträger. Zwei Balken, zwei Wangen, verbunden. Das ist eben mit Metall einmal mit aus Holz. Aber es sind zwei. Die linke Wange jetzt, die da steht, ist das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Er stellvertretend für uns gestorben, ich war tot und jetzt darf ich leben. Und jetzt kommt die andere Seite, die auch für den Doppel-T-Träger wichtig ist. Und die gehört jetzt für unser Christsein. Herr, ich kann nicht, tu du. Und er tut's. Er hat stellvertretend für uns, kommt er zum Ziel für uns. Stellvertretend für dich und für mich hört er jetzt. Stellvertretend für dich und für mich handelt er nachher mit deinem Ehepartner. Stellvertretend für dich und für mich geht er morgen zur Arbeit mit mir. Stellvertretend für dich und für mich wirkt er seinen Willen in mir. Herr, tu du das. Und dann bin ich es nicht mehr ich, sondern er. Er, der das Leben durch mich hervorbringt und wachsen lässt. Entlastet dich, entlastet mich. Wir brauchen uns nichts mehr vormachen. Stellvertretend für dich und für mich, für Peter und für Marianne geht er nach China, um dort Dinge auszusprechen und dass Menschen verändert werden, gerettet werden. Und dann klingt auch dieser Vers ganz anders. Gott ist in den Schwachen mächtig. Das heißt eigentlich nicht in dem schwachen Menschen. Es geht hier gar nicht um dich und mich. Wir sind tot, aber wir leben. Aber es geht halt, Gott ist mächtig in der Schwachheit. Nicht, dass du ein schwacher Mensch wärst. Du bist ein wertvoller Mensch, du bist ein starker Mensch. Ein Mensch in Gottes Angesicht aufgerichtet. Aber die Schwachheiten, die Unvollkommenheiten, das, was wir nicht können, das benutzt Gott zum Segen. Gott wird Segen gerade da, wo du nicht was machst. Wo du sagst, das kann ich nicht. Gut, mach du es. Und dann mach das. Durch dich und durch mich. In der Schwachheit ist Gott mächtig. Da, wo wir ihn tun lassen, ist Gott mächtig. Lassen wir ihn tun. Sagen wir, Herr, hier bin ich, wie beim ersten Mal. Aber jetzt handle hier, in dieser konkreten Situation. Das ist das Zweite. Das Evangelium für uns Christen, die zweite Wange. Und das Dritte, da müssten wir schon bald am Ende sein. Und da haben wir noch das Wochenende. Das Dritte jetzt, was tue ich denn jetzt? Die gute Tat. Ich lese nochmal hier den Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Auf so einen Vers kann man sich berufen und sagen, wir müssen ja sozial engagiert sein. Soziale Dienste tun, Geld spenden, jetzt auch Pakistan zum Beispiel, ist gut und richtig, bestimmt da zu helfen. Oder sich engagieren, meine Zeit zu geben, Menschen auf der Straße zu helfen, sozial sich einzusetzen, an Grenzen zu kommen. Aber um was geht's denn hier? Das ist nicht das Ziel und nicht der Kern unseres Christseins. Aber es gehört selbstverständlich dazu. Mir ist es so eingefallen vor kurzem wie bei einem Obst, einem Pfirsich zum Beispiel, das ist ein dicken Kern und eine große Frucht außenrum. Diese gute Tat ist wie die Frucht. Und das Eigentliche ist der Kern. Der Kern wirkt neues Leben. Es geht darum, nicht zu fragen, wie viel Äpfel auf dem Baum hängen, wie viele gute Taten du tust. Sondern es geht darum, wie viele Bäume in einem Apfel sind. Wie viel neues Leben aus einer Frucht herauswachsen kann. Aus einem Kern. Aus einem Samen. Wie bei dieser Einladung vom Bäcker. Da war eine Brezel drin. Die Brezel ist die gute Tat. Das schmeckt. Das macht Freude. Das baut auf. Aber das Eigentliche ist die Einladung zum großen Fest. Und das müssen wir trennen. Die zwei Sachen müssen wir trennen. Und das zu trennen halte ich für sehr wichtig und sehr entlastend für uns Christen. Wie leicht wäre das jetzt, und das wird ja bestimmt auch zum Vorwurf gemacht, jetzt irgendwelchen Menschen, die in Not sind, denen 1000 Euro zu geben, dass sie ein neues Haus in Pakistan bauen können und sagen, komm zu unserer Gemeinde, dann seid ihr Christen. Ja? Natürlich kommen die dann gern irgendwie in unser soziales Umfeld, weil sie dann denken, sie kriegen dann nochmal Geld, um weiter besser leben zu können. Eine gute Tat hat zur Folge, dass Menschen da abhängig werden können. Und davon gab es auch eine Menge. Es gab früher mal diesen Begriff von Reichschristen. Reichschristen hieß in Indien, kamen Christen aus dem Westen, haben Geld mitgebracht, haben Reis gekauft und es verteilt an eine arme Bevölkerung, die verhungert ist. Was war die Folge? Tausende von Menschen wurden getauft. Super. Ja, aber man hat dann erkannt, dass diese Umkehr nur stattfand, weil die Menschen Hilfe bekommen haben. Äußere Hilfe. Weil ihrer Bedürftigkeit, äußeren Bedürftigkeit entgegengetreten ist. Und deswegen sage ich hier bei diesem dritten Punkt, das ist zu trennen. Eine Hilfsleistung, auch die Brezel, auch die Spende, auch die soziale Dienst, die Hilfsleistung ist zu trennen von dem eigentlichen Glaubensmittel, von dem eigentlichen Bekehrungsmittel, von dem eigentlichen Lebensmittel. Das Lebensmittel ist Jesus und sein Kreuz und die Begegnung mit dem Vater. Und wir verwechseln das oft mit dem Lebensmittel, das wir weitergeben können und dürfen und wollen. Und ich sage, das eine ist der Kern, auf das ankommt, das wir weiterzugeben haben. Lade die Menschen ein zum Fest des Lebens. Und das andere gehört einfach dazu, das ist selbstverständlich, dass wir geben, dass wir loslassen, dass wir von unserem Reichtum anderen teilhaben lassen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist nur Gesetz. Das ist nur äußere Hilfe. Das ist nur, dass die Welt existierend weitergeht. Wenn sich ein Mitarbeiter einsetzt und in der Firma nicht lügt, dann ist es nicht das Evangelium. Das ist nur das Gesetz. Es ermöglicht, dass die Firma weiter besteht, dass die Kunden nicht davonlaufen. Sondern dass das, was die Firma versprochen hat, auch an Leistung anbietet. Oder wenn die Sekretärin sagt, ja, ich sage nicht, ich verleugne sie nicht, das ist, wenn sie da sind, sage ich nicht, sie sind weg am Telefon. Es gibt Situationen, wo wir immer ständig geprüft werden als Christen. Und unser Gewissen gefragt ist. Aber das ist nicht das Evangelium, das ist nur die äußere Handlung. Oder wenn ich eben Geld gebe, oder wenn ich jemandem helfe, wenn ich jemanden verbinde, die Wunde verbinde. Noch eine Stufe weiter, wenn ich für jemanden bete, ist Gesetz. Wie oft kommen Leute zu unserem Bus und wir beten für die und die gehen entlastet wieder weg. Und Jesus hat gesagt, er ist das Licht der Welt. Ich denke, dieser Begriff Licht der Welt kommt ein paar Mal vor. Licht der Welt ist genau so gemeint. Jesus ist in dieser Welt, um diese Welt aufrechtzuerhalten, dass sie funktioniert. Komm zu mir und die Welt hat eine Chance, weiter zu existieren. Sie wird nicht im Atomkrieg enden und nicht im Streit, die Familie wird nicht im Streit auseinandergehen. Und jetzt kommt aber dann der zweite Schritt, dass wir den Menschen ins Evangelium bringen. Komm zu Jesus, denn in ihm hast du ewiges Leben und eine Einladung, die heute schon gilt. Sitz am Platz im Reich Gottes. Komm zu ihm. Das ist der Kern. Das ist das Ziel jeder Begegnung. Aber es muss getrennt werden von der äußeren Hilfe. Und Jesus hat es auch vorgelebt. Ich möchte euch da noch zwei Beispiele bringen. Brot hat er ausgeteilt. 5000 Familien hat er satt gemacht. War nicht nur 5000 Menschen, es waren 5000 Männer. Damals hat man die Männer gezählt, war wahrscheinlich einfacher irgendwie. Mit dem Bart oder so. Und dann die Kinder und die Frauen, noch 5000 Familien können wir sagen. Also heute Kleinfamilie. Ein Mann, eine Frau, ein halbes Kind. 5000 Familien hat Jesus satt gemacht. Mit 2 Fischen und 5 Broten. Und es war nichts Evangelium. Das war die Erhaltung. War ein Zeichen, aber nicht mehr. Und dann wollten sie ihn zum König machen. Ja super, Jesus, du hast dein Ziel erreicht. Die beten dich an, die machen dich zum König. Du bist ihr Chef, wenn du sie versorgst. Ja, nee. Er hat sich zurückgezogen, er ist weggegangen. Ich habe euch geholfen zu leben, die nächsten 2 Tage zu überleben. Und am nächsten Tag begegnet er ihnen wieder und sie sagen, wir haben dich gesucht. Wie kommen wir zum Vater? Was bedeutet es? Und sagt er, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mich essen, ihr müsst Gemeinschaft mit mir haben, dann kommt ihr zum Vater. Wollt ihr das? Nö. Und 4590 sind weggegangen. Und die Handvoll 12 Jünger und ein paar mehr sind geblieben. Da geht's ins Eigentliche. Wollt ihr mir nachfolgen? Wollt ihr mich haben? Oder wollt ihr nur mein Brot haben? Das ist das Evangelium. Ihr wollt mich zu haben, sagt Jesus. Oder der Blinde, ich will euch nur zur Unterscheidung deutlich machen. Der Blinde kommt zu Jesus, Jesus heilt ihn. Es geschieht bei unserem Bus, dass Menschen geheilt werden. Dass Lasten abfallen, seelische Bedrückten, dass Leute froh werden. Der Blinde kommt zu Jesus und wird geheilt. Und dann gehen sie auseinander, der Blinde geht zu den Pharisäern und berichtet davon und erzählt, dann wird er aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil sie sagen, also einen geheilten Juden, das kann ja wohl nicht sein, wer ist denn das und mit wem hast du da Kontakt gehabt? Und dann ein paar Tage später begegnet der Blinde Jesus wieder und dann sagt, kennt er ihn wieder und dann sagt Jesus zu ihm, möchtest du dem Menschensohn vertrauen? Möchtest du dem Sohn, der im Thronsaal Gottes Anschluss hat, möchtest du zu diesem gehören, damit du Anschluss hast am Thronsaal Gottes. Das beginnt, sagt er ihm erst ein paar Tage später. Und dann sagt er, ja, das möchte ich, genau das. Die Ewigkeit möchte ich in meinem Leben haben. Die Ewigkeit möchte ich jetzt schon spüren. Wo kann ich in diesen Menschensohn glauben? Wer ist es? Sagt er, ich bin's. Du musst mit mir Kontakt haben. Dann hast du Anschluss am ewigen Vater, an der Ewigkeit. Ja, Herr, ich glaube dir und fällt Jesus vor die Füße. Das war das Evangelium. Das andere war die Heilung. Das war nur äußerlich und der Anfang. Das war nur die Brezel. Aber die Einladung zur Ewigkeit hat Jesus diesem beim zweiten Schritt gegeben. Deswegen müssen wir die zwei Sachen trennen. Und wir erleben das konkret auch bei unseren Busseinsätzen, dass es genauso getrennt ist. Eine Mutter mit ihrem Kind kommt und erzählt von ihren Lasten und sagt, dass sie seit der Geburt depressiv ist. Und wir beten für die und die sagen, sie spüren eine Freiheit, die sie noch nie so gespürt haben. Das Kind ist 14 Jahre alt und 14 Jahre lang depressiv. Und möchtet ihr auch zu Jesus kommen, der euch entlastet hat? Ja. Und sie beten und die gehen freudig, die zwei jungen Frauen gehen und sagen, wir haben noch nie uns so froh gefühlt wie jetzt. Sagt das junge Mädchen mit 14. Ich habe mich noch nie so froh gefühlt wie jetzt. Und sie gehen und 3 Tage später kommen sie mit dem Papa wieder in den Gottesdienst. Ja, das eine war die Hilfe, die Entlastung, die Trennung von der Bindung, die sie da erlebt haben durch eine Besprechung, durch eine Hexe. Und dann kommen sie zu Jesus und erfahren dieses neue Leben und kommen in die Gemeinde. Oder eine Jugendgruppe in Altenburg bei Leipzig, kommt eine Teenie-Gruppe und lacht ein bisschen über den Busseinsatz und sagt, was macht ihr hier so unwichtige Sachen? Ihr sprecht ja über irgendwelche Sachen, die niemanden interessiert. Doch, wir sprechen darüber, wie du in den Himmel kommst. Ob du Anschluss hast an Gottes neues Reich. Oh, können wir da mehr wissen? Ja, kommt mal rein. Welches Problem habt ihr? Und sie haben von ihren Problemen erzählt, aus der Familie, aus dem Streit mit den Freunden und von der Schule und von Asthma. Und die Leute, die zwei Evangelisten haben gebetet mit denen. Und jetzt könnt ihr gehen. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Und dann sind sie gegangen, haben ihre Besorgungen gemacht und kommen später wieder und sagen, wir müssen nochmal zurück. Wir haben so eine Freude gehabt in der letzten Zeit, seit dem Gebet. Wir haben es so verändert. Wir fühlen uns so anders. Es ist sowas geschehen bei uns im Leben. Wie kann man da mehr haben? Wie kann man zu Jesus kommen? Und die haben ein Lebensübergabegebet angeboten und die haben es gesprochen. Und die Gemeinde kann jetzt mit diesen Jugendlichen die Jugendarbeit wieder fortsetzen. Vorher war die Jugendarbeit gestorben. Jetzt geht's wieder weiter. Die zwei Schritte, erstaunlich, wie das auch heute ist. Menschen, die erstmal die Brezel bekommen als Zeichen auf die Ewigkeit. Aber das ist nicht die Ewigkeit. Das ist nur der Anfang. Wir können nicht in unserem sozialen Engagement und in unseren Gebeten für die Menschen hängen bleiben. Wir müssen ihnen das Evangelium anbieten, die Befreiung, die Vergebung und das Neuanfang. Auf den Kern kommen und ihnen das Leben mit Jesus anbieten. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Er ist das wahre Lebensmittel, das wir anbieten. Das ist unsere gute Tat. Amen. Und ich freue mich, wenn wir uns so auch weiter bewegen können, hier in Kandern, in der Region und in unserem gemeinsamen Dienst von Gemeinde und Jans-Team. Wollen wir noch beten? Jesus, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du nichts gescheut hast, zu uns zu kommen und uns veränderst. Ich danke dir, dass du in unser Leben kommst und es neu machst. Ich bitte dich, dass du jetzt auch uns nimmst und uns führst, dass du vorangehst, dass du der König bist, dass du der Fahrer bist und wir bei dir einsteigen und dass wir uns auf deine Kraft verlassen und nicht auf unsere eigene. In deinem Namen bete ich um deinen Segen. Amen.